herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Es ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr, aber eine mit einer großen Frage. Stehen die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS gerade kurz vor dem Aus?
Ja, genau das besprechen wir gleich mit der langjährigen Innenpolitikjournalistin Anneliese Rohrer und dem Chefredakteur der Tageszeitung heute, Clemens Oestrich, im Studio.
Aber davor schalten wir direkt ins Kriegsgebiet, in die Ukraine. Dort ist nämlich unsere Kollegin Magdalena Punz schon seit einer Woche unterwegs. Magdalena, wie ist dein Eindruck vor Ort? Wie ist das die Situation?
Ja, neben den täglichen Alarmen, Luftalarmen, die es hier in den Städten in der Ukraine gibt, ist es natürlich auch die Zeit, wo der Strom ausgeht. Bis zu 6 Stunden teilweise geht auch hier der Strom in Kiew aus. All jene, die keine zusätzlichen Generatoren haben, die sitzen in der Dunkelheit, die haben auch keine Heizung. Und das ist auch genau das, was Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine anstrebt. Erst kürzlich gab es einen großen Angriff auf die Energieinfrastruktur. Viele dieser Wärmekraftwerke sind nicht mehr intakt und die Ukraine muss ja abwägen. Was wollen wir zuerst aufbauen? Ist es sozusagen die Infrastruktur, damit die Menschen hier Strom haben, damit die Menschen hier Wärme haben, oder will man so schnell es geht auch Waffen produzieren? Denn auch das braucht natürlich Energie und hier wiegt man ab. Aber was man schon immer wieder mitbekommt, ist, dass sobald etwas zerstört ist, man hier doch recht schnell ist wieder im Aufbau. Aber trotzdem, nach wie vor sitzen sehr, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Dunkeln. Und man muss sich das vorstellen, wenn man etwa in einem Hochhaus wohnt, im 17. Stock, wo es ohnehin schon gefährlicher ist, weil man draußen oftmals dann auch die Raketen oder Drohnen hört und sieht und dann etwa der Lift ausfällt. Dann muss man den ganzen Weg zu Fuß nach unten gehen oder auch von unten nach oben gehen. Oder wenn man einen Shelter braucht, also wenn man sich in Sicherheit bringen muss, ist das ebenfalls ein sehr, sehr beschwerlicher Weg. Es gibt dann auch oft kein warmes Wasser, es gibt keine Heizung. Also die Menschen, die leben hier wirklich, muss man sagen, unter teils wirklich sehr, sehr schwierigen Bedingungen, aber sie sind dennoch, und das haben wir sehr, sehr stark gemerkt, optimistisch, denn sie sind ein sehr stolzes Volk, das hat man auch immer wieder gesagt. Sie sagen, wir werden nicht aufgeben, wir sind Ukrainerinnen und Ukrainer und wir werden diesen Kampf auch gewinnen, und das zieht sich bis hin durch, bis zu den Jüngsten, mit denen wir auch gesprochen haben, die hier sagen, sie wollen ein schnelles Kriegsende, denn natürlich, jeder möchte in einen Alltag zurückkehren, wo es keinen Luftalarm gibt und wo man nicht tagtäglich überlegen muss, ob man den nächsten Tag noch überlebt. Denn ja, es ist tatsächlich so, die Menschen denken hier nicht weit in die Zukunft hinein, sondern denken hier wirklich von Tag zu Tag. Und das ist natürlich eine Situation, die man so schnell als möglich beenden möchte.
Berichtet Magdalena Punz derzeit in Kiew für Puls 24 unterwegs. Sie können die Reportagen von dort natürlich jeden Tag auf Puls 24 verfolgen. Und darum dreht sich auch die Frage, wie wehrhaft ist denn das Land überhaupt noch? Und kann es auch Frieden um jeden Preis geben in der Ukraine? Das wollen wir heute mit beiden Seiten beleuchten. Manuela Reidl ist bei uns. Hallo Manu.
Hallo, hallo.
Und Alina Nahler. Hallo Alina.
Hallo, schönen Abend.
Beginnen wir gleich einmal mit der Frage, ob die Ukraine zu einem Kompromiss gezwungen werden kann. Also auch vielleicht Gebiete abzutreten. Da sagt die eine Seite, nein, das kann man nicht diktieren.
Die eine Seite sagt, formulieren wir es so, wenn das tatsächlich passieren sollte, dass es der Ukraine nicht möglich ist, bereits von Russland eroberte Gebiete zurückzuerobern und in die Knie gezwungen wird und am Verhandlungstisch Zugeständnisse machen muss, was Gebietsabtretungen betrifft, dann haben wir alle, der demokratische Westen, versagt. Das sagt die eine Seite. Die moralische Ausgangslage ist ganz klar, Russland hat die Ukraine angegriffen und darf nun nicht damit belohnt werden, dass es ganze Teile der Ukraine sich einverleiben kann. Und es wäre die Aufgabe der Ukraine, der restlichen Europäerinnen und Europäer, der USA und anderer westlicher Nationen einzusehen, wir haben der Ukraine zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben gegeben. Wir müssen ihr endlich mehr schicken, mehr Kriegsmaterial, mehr Unterstützung schicken, dass sie in eine militärische Lage versetzt wird, Russland unter Druck zu setzen, sodass Wladimir Putin sieht, er kann diesen Krieg am Schlachtfeld nicht gewinnen und zum Verhandlungstisch geht. Und das ist die einzig mögliche und gute Ausgangslage für Friedensverhandlungen. Das hat heute auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wieder betont. Beim EU-Gipfeltreffen hat er Folgendes gesagt.
Es muss klar sein, dass wir bereit sind, so lange die Unterstützung zu ermöglichen, wie sie gebraucht wird. Es darf keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben.
Und über die Köpfe der Ukrainer hinweg würde im Moment wirklich bedeuten, dass etwas passiert, wenn Friedensverhandlungen stattfinden, was sie nicht wollen. Denn die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen jetzt mehrheitlich, jetzt haben wir so einen hohen Preis bezahlt, dafür uns gegen Russland zur Wehr zu setzen. Jetzt, trotz Gebietverluste, an den Verhandlungstisch zu gehen, was wäre das dann wert gewesen? Dieser hohe Blutzoll, diese schweren Schmerzen, die wir da ertragen haben, uns gegen Wladimir Putin und seinen Angriffskrieg zur Wehr zu setzen.
Und die andere Seite sagt dann, jetzt ist dann im Februar, sind es 3 Jahre, die dieser Krieg schon läuft. Alina, du hast ja angesehen, was sind die Argumente dafür, dass solche Friedensverhandlungen eben auch mit Kompromissen forciert werden müssen?
Die andere Seite argumentiert mit ganz ähnlichen Argumenten und sagt, es sind so viele Menschen gestorben. Man weiß keine genauen Zahlen, aber es dürften etwa 43.000 Soldaten sein, 12.000 zivile Todesopfer. Die Menschen sind kriegsmüde. Man hat anscheinend auch Probleme an der Front. Da gibt es Soldaten, die einfach nicht mehr kommen oder auch aus dem Land flüchten. Und da, so sagt Rebecca Barth, die ARD-Korrespondentin in Kiew, dürfte für viele Ukrainer und Ukrainerinnen auch der neue US-Präsident Donald Trump ein gewisser Hoffnungsträger sein. Denn der sagt, er möchte den Krieg beenden, nämlich wahrscheinlich am Verhandlungstisch. Und da sagt auch Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, er ist da vorsichtig optimistisch, dass es zu einer Einigkeit kommen könnte. Das ist natürlich die Frage, wie kann das funktionieren? Es gibt Maximalforderungen von Seiten Russlands, dass eben diese 4 Gebiete im Osten Russland zugestanden werden, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Und dann gibt es Maximalforderungen von der Ukraine, nämlich Sicherheitsgarantien, so wie zum Beispiel eine NATO-Mitgliedschaft und dass diese Gebiete nur temporär verloren werden.
Und da würde jetzt die eine Seite, also meine Seite, wieder sagen, und wenn man nur eine dieser Forderungen Russlands erfüllen sollte, hat man Wladimir Putin ja geradezu dazu ermuntert, seine Kriegstreiberei in anderen angrenzenden, an Russland angrenzenden ehemaligen Sowjetgebieten einfach fortzusetzen. Was soll ihn dann davon abhalten, zu sagen, als nächstes interessiert mich das Baltikum. Da möchte ich jetzt auch wieder Gebiete zurückhaben. Was sollte ihn davon abhalten, andere Nachbarn zu drangsalieren und unter Druck zu setzen? Und gerade wir als demokratische Staaten haben das allergrößte Interesse daran, ihm die Lust vor weiteren kriegerischen Ausflügen in irgendwelche Nachbarstaaten gründlich zu verderben.
Putin hat ja heute auch gesprochen öffentlich. Einmal im Jahr gibt er eine Rede und steht Rede und Antwort an Journalisten und Journalistinnen im Land. Und da hat er eine Drohgebärde geübt und auch gesagt, er würde da gerne ein Raketenduell mit den USA vorschlagen, ob diese Hyperschallraketen, Oreshnik heißen die, tatsächlich von US-Raketenabwehrsystemen abgewehrt werden können oder nicht, und hat dann auch Folgendes gesagt in seiner Rede.
Wenn nicht-nukleare Staaten zusammen mit Ländern, die Atomwaffen besitzen, unsere Souveränität und die Existenz Russlands bedrohen, dann sehen wir uns berechtigt, unsere Atomwaffen gegen sie einzusetzen.
Und das ist das Stichwort Atomwaffen. Und da haben eben viele Angst vor einer Eskalation. Und es gibt diese Stimmen auch in Europa, zum Beispiel in Deutschland ganz prominent. Da hat das Bündnis Sahra Wagenknecht im Osten Deutschlands sogar sehr viele Zugewinne gemacht, obwohl sie eingestiegen sind. Da hat Thüringen 15,8% gehabt. Und Sahra Wagenknecht möchte ja einen Frieden durch Verhandlungen. Also das ist schon ein Thema, das auch in Europa besprochen wird.
Mhm. Also Atomdrohungen, die es ja tatsächlich schon häufiger gegeben hat es ja nicht das erste Mal jetzt bei dieser Pressekonferenz, die es da heute gegeben hat.
Genau. Genau dieses Säbelrasseln bestätigt aber wieder diejenigen, die sagen, hier bloß keine Verhandlungen. Damit darf er nicht durchkommen. Also damit dürfen wir uns nicht unter Druck setzen lassen. Und die glauben auch, dass das in Wahrheit ein gefährliches Spiel ist, auch für Putin selbst, weil er ja weiß, dass auch seine Zerstörung gewiss wäre, wenn er tatsächlich sich auf diesen, wie er es nennt, Raketenwettkampf mit den USA einlassen
würde. Also er insgeheim dann auch die Eskalation nicht möchte.
Genau. Noch jedenfalls keine Sicht auf irgendeine Verhandlung zwischen den Kriegsparteien. Und wir sind bei Thema Nummer 2, das ist die Innenpolitik. Ich muss draußen bleiben, heißt sehr bekanntlich für die FPÖ und für die Grünen bei den Regierungsverhandlungen. Aber für die einen gibt es Rückenwind und für die anderen massiven Gegenwind, gerade heute.
Die FPÖ, die feiert ihren ersten Landeshauptmann seit Jörg Haider. Mario Kunasek übernimmt die Steiermark. Und zugleich werden die Grünen im Parlament vor den Kopf gestoßen.
Im Bundesrat wird den 4 Grünabgeordneten erstmals der bisher gewohnte Status einer Parlamentsfraktion verwehrt. Heißt, sie verlieren wichtige Rechte und viel Geld als Oppositionspartei.
Also die FPÖ im Hoch, zugleich die Grünen im Tief. Auch da gibt es natürlich mehrere Argumente, die habt ihr beide euch für uns angesehen. Alina, du hast mal die Argumente zusammengesammelt, warum die Grünen jetzt schon sehr am Boden liegen und warum es wirklich alles andere als rosig für sie aussieht, auch in der weiteren Zukunft.
Da muss man sich, wenn man von dieser Seite argumentiert, wirklich nur die letzten Wahlergebnisse im Jahr 2024 ansehen. EU-Wahl, Nationalratswahl, Vorarlberg und zuletzt Steiermark. Vorarlberg minus 6,5%, Steiermark minus 6%. Also den Grünen geht es aktuell nicht gut. Und das war dann auch der Grund, warum sie aus dem Bundesrat rausgefallen sind, weil sie eben durch diesen Verlust bei der Wahl in der Steiermark nur noch 4 Sitze hatten und damit ihren Fraktionsstatus verloren haben. Das muss dann von der Länderkammer bestimmt werden. Und da hat sich die FPÖ, die gegen die Grünen im Bundesrat gestimmt haben, heute per Aussendung zu Wort gemeldet und Folgendes dazu gesagt.
Fakt ist jedoch, dass nach der Geschäftsordnung die Grünen durch den Verlust eines 5. Bundesrates ihren Fraktionsstatus automatisch verlieren. Den Grünen steht mit nur noch 4 Bundesräten kein Fraktionsstatus mehr zu. Das ist gesetzlich so geregelt.
Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Ich argumentiere für die Seite der Grünen heute und die würden jetzt sagen, das stimmt schon. Normalerweise ist man im Bundesrat nur eine Fraktion, wenn man 5 Mandate dort hat. Wir haben nur 4. Aber in der Vergangenheit, wenn man dann den Antrag eingebracht hat, trotzdem den Fraktionsstatus behalten zu können, ist er immer mehrheitlich vom Bundesrat angenommen worden. Also da haben auch die anderen Parteien dafür gestimmt und auch die FPÖ hat von dieser Ausnahme schon einmal profitiert. Und die Grünen sagen jetzt, auch in Richtung ÖVP, die ja auch dagegen gestimmt hat, ihr seid einfach undemokratisch. Ihr wollt eine Oppositionspartei, eine Partei, die euch Gegenwind bieten kann im Parlament, einfach schwächen. Und die Schwächung ist real, weil so wie du es schon gesagt hast eingangs, Tom, es geht ja nicht nur darum, ob man sich Fraktion nennen darf im Bundesrat. Und der Bundesrat ist ganz sicher nicht das wichtigste Gremium im österreichischen Parlament, aber da geht es auch um Geld. Und je weniger Geld ich zur Verfügung habe als Partei, desto weniger Referentinnen kann ich zahlen, die was ausarbeiten, desto weniger Pressearbeit kann ich mir leisten und, und. Also für die Grünen ist das schon ein herber Schlag.
Das mag sein. Die andere Seite wiederum argumentiert, so wie die FPÖ schon gesagt hat, das Gesetz gibt es her und ihnen steht es frei, so zu entscheiden. Was heute auch noch sehr interessant war, die FPÖ hat dagegen gestimmt, dass sie im Bundesrat bleiben, aber da auch die ÖVP ist dann mitgegangen mit einer Begründung, so hat es Harald Himmer gesagt, das ist eben der Fraktionsvorsitzende, nämlich er versteht dieses Unverständnis der Grünen überhaupt nicht, nämlich die Wähler und Wählerinnen hätten das ja am Ende des Tages entschieden, haben bei den Landtagswahlen verloren oder einfach nicht mehr so viel gehabt. Die FPÖ hat dann für diesen Rauswurf gestimmt und die ÖVP hat dann gesagt, wir gehen da mit, aber nur, weil die FPÖ das auch macht. Über dieses Argument haben wir uns heute schon unterhalten und nicht ganz verstanden, warum sie das gemacht haben. Meine Annahme war dann, dass sie sich vielleicht im Bundesrat der FPÖ irgendwie anbiedern wollen.
Anbiederung, ja. Das genau. Wäre jetzt das, was die Grünen wahrscheinlich schreien würden, wenn hier ein Grüner säße und nicht ich.
Prinzipiell eigentlich ganz lustig, dass gerade die FPÖ sagt, okay, wir gehen mit dieser Usance, weil eben, du hast es gesagt, auch die FPÖ hat schon mal davon profitiert und die Grünen saßen ja mit vier auch tatsächlich als Fraktion im Bundesrat, jetzt nicht mitgehen und sich aber gleichzeitig aufgeregt haben, dass die Usance dem Stimmenstärksten bei der Nationalratswahl den Regierungsbildungsauftrag zu geben, da war das dann plötzlich ein Problem, dass man halt nicht die Usance eingehalten hat.
Vielleicht genau so ist es. Also da hat man schon moralisch, also ist man auf einer, nennen wir es mal, Gratwanderung.
Aber bleiben wir gleich bei der FPÖ, weil wir haben ja gesagt, okay, die Grünen liegen derzeit relativ am Boden, aber die FPÖ, die hat wirklich richtig Aufwind und auch da habt ihr euch ein bisschen eingelesen. Was spricht denn dafür, Alina, dass die FPÖ, dass es für die FPÖ jetzt weiter positiv geht?
Die Wahlergebnisse der letzten Wahlen, ich habe es vorher schon gesagt, während die Grünen überall verloren haben, hat die FPÖ überall dazu gewonnen. Heute wurde Mario Kunasek angelobt als steirischer FPÖ-Landeshauptmann, erster in der Steiermark. Und dass die Rechtspopulisten an Zuwachs gewinnen, ist jetzt auch kein österreichisches Phänomen. Wir sehen das in vielen anderen europäischen Ländern, also in den Niederlanden, in Italien. In Deutschland hat zuletzt die AfD in den Landtagswahlen im Osten vor allem stark zugelegt. Und auch in den USA hat mit Donald Trump wieder ein Populist die Wahl gewonnen. In Österreich sehen wir 5 Bundesländer aktuell mit FPÖ-Beteiligung. Und da ist vielleicht auch die Frage, haben die Grünen auf die falschen Themen gesetzt? Könnte das ein Grund dafür sein? Wir haben eine schlechte wirtschaftliche Lage. Mhm. Zweites Jahr in Folge, eine Rezession, Pleiten, Stichwort KTM, Signa, Kickerliner. Vielleicht, so argumentiert diese Seite, haben die Wähler und Wählerinnen aktuell andere Probleme und der Klimaschutz, auf den sich ja die Grünen im Wahlkampf zur Nationalratswahl auch wieder sehr monothematisch gesetzt haben, das hat übrigens auch Werner Kogler heute in einem Kurier-Interview gesagt, zieht vielleicht einfach in der aktuellen politischen Lage nicht mehr so
bei den Menschen. Das kann sich aber eben auch wieder ändern. Also wir sind nach Jahren der multiplen Krise, sind die Menschen müde geworden, sich auch noch das Problem Klimawandel anzuschauen, obwohl es vielleicht auch eins der dringlicheren Probleme ist. Und es ist gerade so ein bisschen Kopf in den Sand stecken Mentalität ausgebrochen. Aber die Grünen haben dieses Problem erstens erkannt und wollen sich ja thematisch jetzt neu aufstellen. Werner Kogler wird ja abgelöst werden von einer Nachfolgerin. Wer es genau ist, wissen wir noch nicht, aber sie kündigen jedenfalls an, dass seine Frau sein wird. Sadic, Gehwessler. So, in der Ecke wird man da wahrscheinlich schauen können. Und worauf die Grünen aber schon auch insgeheim setzen, ist, dass die Klimathematik, dass da das Pendel wieder zurückschwingt. Wenn also nicht mehr andere globale Krisen im Vordergrund stehen und der nächste Hitzesommer, der ja bestimmt auf uns zukommt, ins Haus steht, dass die Menschen dann wieder entdecken, okay, auch das ist etwas, dem wir uns stellen müssen. Und vielleicht schaffen es die Grünen auch, das ist jedenfalls die interne Hoffnung und darüber wird ganz, ganz intensiv innerhalb der Grünen diskutiert, wie verändern wir unsere Kommunikation in Sachen Klimawandel? Wie gehen wir weg von, oh mein Gott, das wird alles so schlimm, oh, wir müssen eine Katastrophe abwenden, hin zu einer positiven Erzählung, hin zu, das bringen uns grüne Technologien. In einem grünen Land leben hat diese und jene Lebensqualitätsvorteile. Die Grünen setzen schon sehr stark darauf, dass auch in Zukunft, wenn die Menschen das Klimathema wiederentdecken, sie wieder auf die Grünen zurückfallen, weil sie die einzigen sind, die sich diese Kompetenz erarbeitet haben. Das hat jedenfalls Werner Kogler vor rund 2 Wochen auch so formuliert.
Wer versteht denn überhaupt was unter ökologisch-sozialer Marktwirtschaft? Da sind wir wieder voll dabei. Jetzt sind wir mal dabei, die Erfolge, die es gegeben hat, zu verteidigen, auch für die Zukunft und ein paar neue hinzuzusetzen, in welcher Rolle auch immer.
Ja, genau. Hm? Und das machen wir jetzt breiter, das ganze Themenspektrum noch dazu. Und dann sind wir auf der Gewinnerstraße, sagt der ewig optimistische, leidgeplagte, das Wiederaufstehmännchen Werner Kogler.
Und der hat die Grünen also nicht schon mal an nachhaltigen Gegenwind für die Grünen. Vielen Dank, Manu, und vielen Dank, Alina, für die beiden Seiten heute. Und wir sind bei den Regierungsverhandlungen, meine Damen und Herren. Da steht es nämlich in der Woche vor Weihnachten offenbar spitz auf Knopf, weil alle Parteien noch immer auf ihren Positionen, die wir kennen, beharren. Wer muss sich endlich bewegen? Dazu ist der oberste Schuldenwächter der Republik gleich zu Gast im Studio, Christoph Bartelt.
Ja, dass Österreichs Schulden so unerwartet explodiert sind, daran sind laut ÖVP die Wirtschaftsforscher schuld. Sie haben nämlich falsche Prognosen abgeliefert. Das sagt Bundeskanzler Kai Nehammer im letzten Interview mit Corinna Milborn.
Also das Entscheidende ist, wenn wir über die Budgetherausforderung sprechen, dann müssen wir kurz auch erklären, wieso sind sie so entstanden, wie sie jetzt sind. Das Budget 2024 wird ja immer im Vorjahr gemacht. Also 2023 wird es konzipiert. Das gibt es im Haushaltsgesetz genaue Regelungen dafür. Und die Grundlage für die Budgetierung 2024 sind immer die Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstitutes. Also auch das ist im Gesetz festgeschrieben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat sich in der Wirtschaftswachstumsfrage um 1,8% geirrt. Und das führt dazu, dass das Budget auf einer falschen Wachstumsprognose aufgebaut war.
Sagt also der Bundeskanzler Karl Nehammer im Interview und jetzt im Studio begrüßen wir den obersten Schuldenwächter der Republik, Präsident des Fiskalrats Christoph Bartelt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Bartelt, wir haben gerade den Bundeskanzler gehört. Er sagt, das Wirtschaftsforschungsinstitut hätte sich verrechnet. Ist das nachvollziehbar?
Also das Wirtschaftsforschungsinstitut hat sich sicher nicht verrechnet. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat seine Prognosen immer wieder revidieren müssen. Das ist aber was anderes, weil sich die weltwirtschaftliche Entwicklung anders dargestellt hat, als man das jeweils ein halbes Jahr vorher noch erhofft hat. Und dadurch hat es die Prognosen im Wesentlichen nach unten revidiert. Und es stimmt natürlich, dass durch diese Revisionen das Budget weiter in Druck gekommen ist. Das heißt, es ist nicht durch die Revisionen unter Druck gekommen, sondern durch die wirtschaftliche Entwicklung. Aber das ist ja nur ein ganz ein kleiner Teil unseres budgetären Problems.
Das ist eine Ausrede, könnte man zugespitzt sagen. Das Finanzministerium hätte damit rechnen müssen?
Nein. Das Finanzministerium ist genauso von der weltwirtschaftlichen Entwicklung überrascht worden. Das heißt, die Tatsache, dass die auch die Einschätzung der budgetären Lage sich von jedes halbe Jahr verschlechtert hat, das ist tatsächlich extern bestimmt und da kann niemand was dafür. Nur diese Veränderungen aufgrund der Verschlechterung der Wirtschaftslage, die sind ja nur ein kleiner Teil dessen, was unser Budgetproblem ausmacht. Und insofern ist es natürlich die politische Verantwortung der Regierung, in welcher Situation wir jetzt sind.
Und jetzt ist es eben diese schlimme Situation, das merken wir auch jeden Tag mit den Koalitionsverhandlungen. Sie haben diese Woche erst die Koalitionsverhandler ermahnt, sich zu bewegen und ihre Tabus aufzugeben. Machen wir es doch konkret. Welches Tabu muss die ÖVP kübeln? Welches Tabu muss die SPÖ kübeln? Und was muss die NEOS über Bord werfen?
Also zunächst einmal ist es ja so, dass da ein paar Fragen jetzt auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die, wenn man sie vorher so festlegt, wie das jetzt gemacht wird, die nie zu einer Einigung führen könnten. Also wenn die einen sagen, wir wollen nur über Ausgaben das Budget sanieren und die anderen sagen, wir wollen es vor allem über Einnahmen sanieren, um ein Beispiel zu nennen, dann kann dann nur ein Kompromiss herauskommen. Und wenn jeder bei seiner absoluten Aussage bleibt, dann kann man sich ex Definitionen nicht einigen. Noch extremer ist es bei dieser Frage, ob man in ein EU-Defizitverfahren sozusagen freiwillig hineingehen soll oder nicht. Wobei ganz freiwillig ist es sowieso nicht, weil wenn man sich auf nichts einigt, dann kommt dieses Verfahren ohnehin. Das ist nicht nur politisch unklug, sich in der Öffentlichkeit festzulegen, wir wollen das Verfahren oder wir wollen nicht, weil dann ist auf jeden Fall einer der Verlierer.
Die ÖVP will es nicht, die ÖVP will es schon.
So ist es ja. Und die NEOS wollen es auch nicht. Ja. Jetzt gibt es dafür gute Argumente für das eine wie für das andere. Aber man wird sich jedenfalls bewegen müssen und da man bei einer Ja- oder Nein-Entscheidung keinen Kompromiss finden kann, muss der Kompromiss dann irgendwo in einer Umwelt, in einem Umweg liegen. Oder ein anderes Beispiel. Die einen wollen auf keinen Fall mehr Regulierungen, aber gleichzeitig das Budget sanieren. Ja? Jetzt gibt es gute Beispiele dafür, wie man durch einfache Regulierungen auch viel Geld sparen könnte. Also um was Unpopuläres zu sagen, Sie können zum Beispiel ein Tempo 100 auf der Autobahn einführen. Ich weiß, das ist sehr unpopulär, aber das bringt eine gewisse Menge an CO2-Einsparung und dafür brauchen Sie viel weniger Umweltförderungen zahlen. Das ist auch ein Weg zur Budgetsanierung. Also da gibt es viele Beispiele.
Viele Beispiele, wo man aufeinander zugehen muss. Sie haben zu Beginn auch noch angeführt, ja, wenn die einen nur an den Ausgaben schrauben wollen, die anderen nur an den Einnahmen schrauben, machen wir es auch da konkreter. Die SPÖ wünscht sich natürlich auch, über neue Steuern mehr Einnahmen zu generieren. Gerade auf Seite der ÖVP-NEOS hört man sehr oft, dass man eben noch mehr sparen müsste. Muss es nicht eigentlich beides geben? Oder wo würde auch da der Kompromiss liegen? Wer muss sich da mehr bewegen?
Also ich würde mal sagen, rein von der bisherigen Erfahrung mit Sparpaketen ist es schon so, dass man, wenn man ausgabenseitig konsolidiert, dass das nachhaltiger ist. Und unter diesem Gesichtspunkt verstehe ich zunächst einmal den Zugang zu sagen, schauen wir lieber auf die Ausgaben. Auf der anderen Seite halte ich es nicht für sehr realistisch, so große Beträge so schnell, und das müsste man ja dann zum Teil schon innerhalb eines halben Jahres über so viele Ausgabenkürzungen zu managen, weshalb meine Prognose ist, dass es wohl auch Einnahmen braucht. Und ja, zumindest dann müsste man sich halt dann auf einen Prozentsatz einigen, aber das können nur die ganz oben. Die müssten sich einfach hinsetzen und sagen, okay, also machen wir jetzt, ich sage jetzt irgendwo, so 80-20 oder 70-30 oder so irgendetwas. Und dann können die Arbeitsgruppen nach so einer Vorgabe wieder arbeiten und konkret über Maßnahmen nachdenken.
Aber wenn Sie sagen, Professor Bartl, dass jetzt so schnell eingespart werden muss, Sie haben gerade gesagt, ein halbes Jahr ist Zeit, um hier wirklich Milliarden frei zu machen bei den Ausgaben. Da wiederholt doch die SPÖ mantraartig, radikale Kürzungen sind jetzt genau das falsche Stichwort, nicht in die Krise hineinsparen.
Ja, das ist doch tatsächlich ein objektives Dilemma, denn wenn ich gesagt habe, zuerst ein halbes Jahr, dann gehe ich davon aus, dass das passiert, was sich zum Beispiel die ÖVP und die NEOS wünschen, nämlich, dass man dieses sogenannte ÜD-Verfahren vermeidet. Dann aber müssen die Regierungsverhandler gegenüber der Kommission in Brüssel Mitte Jänner ein überzeugendes Konzept vorlegen, wie man das Defizit noch im Jahr 25 auf 3% herunterbringt. Dazu braucht es aber sicher irgendwelche gesetzlichen Maßnahmen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wie lange eine Regierung braucht, bis sie dann wirklich gebildet ist, bis das Ganze im Nationalrat ist etc., die wenigsten Dinge kann man rückwirkend machen. Deshalb sage ich, in der Praxis ist es fast in den meisten Fällen nur mehr ein halbes Jahr, wo man das tun muss. Und umso schwerer wird es natürlich. Gleichzeitig ist es aber auch für die Konjunktur sicher schlecht. Da hat die SPÖ schon recht, weil es ist jetzt keine SPÖ-Wertemeinung, sondern es ist ein ganz ein klarer ökonomischer Zusammenhang. Und unter diesem Gesichtspunkt wäre es wahrscheinlich wirklich besser, man würde den Weg ins ÖD-Verfahren gehen, weil man da weniger einsparen muss. Aber das ist natürlich von der Reputation wirklich nicht gerade ideal, um es höflich zu sagen.
Stimmt, wobei Österreich wäre ja auch nicht bei weitem nicht das erste EU-Land, das so ein Verfahren hätte.
Nein, wir hatten es auch schon einmal unter einer früheren Regierung, unter Faymann, weiß nicht mehr, wer damals der ÖVP-Chef war, aber also wir hatten schon einmal ein ÖD-Verfahren.
Ja. Und ganz, um das nochmal ganz konkret zu machen, weil wir haben jetzt ein bisschen die Pros und Cons eigentlich abgewogen, dieses Defizitverfahrens. Würden Sie, ähnlich wie das ja auch der Herr Felbermayr schon gemacht hat, das auch empfehlen, diesen Weg?
Wissen Sie, der Herr Felbermayr ist der Chef eines unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstituts und hat als Ökonom seine Meinung gesagt. Und als Ökonom stimme ich ihm auch zu. Aber ich bin Fiskalratspräsident. Ich kann nicht der Regierung raten, die Fiskalregeln zu brechen. Verstehen Sie mein persönliches Dilemma?
Sie schlagen ja, Sie sagen ja, es muss sich...
Aber wir lesen zwischen den Zeilen hinaus, dass
Sie das stimmt. Sie lesen zwischen den Zeilen,
das wäre nicht unschlau. Bitte? Sie haben ja auch, es wäre nicht unschlau. Sie schlagen ja auch temporäre Steuererhöhungen vor. Also einnahmenseitig muss auch etwas geschehen, was auch temporär wirken könnte. Zum Beispiel eine Zeit lang Steuern
erhöhen. Ja, wobei ich schon klar sagen muss, wenn ich jetzt von Einnahmenerhöhungen rede, dann ist das weniger eine normative Aussage, also eine Aussage, was geschehen soll, sondern eher eine pragmatische Aussage, weil ich eben nicht glaube, dass man in der kurzen Zeit so viel einsparen kann. Ja? Und dann können wir es natürlich zu diskutieren anfangen. Egal, ob das jetzt die Erhöhung der Mineralölsteuer ist, die zum Beispiel für die ökonomisch einiges sprechen würde, hat man wieder die Autofahrer gegen sich. Oder eine Erbschaftssteuer. Die werden es aber nicht so rasch einführen können, dass sie wirklich noch im Jahr 25 da schon Beträge lukrieren können. Also es ist tatsächlich nicht trivial. Eher würde ich dann schon denken an die umweltschädigenden Subventionen.
Stichwort auch Pendlerpauschale?
Ja, und Dieselprivileg. Das ist zwar formal dann, es ist in der Wirkung ist es auch eine einnahmenseitige Maßnahme, weil eine Steuererleichterung eben wegfällt.
Entfällt.
Fakt ist allerdings, viele dieser Maßnahmen werden nicht besonders populär sein. Da braucht es natürlich auch politischen Mut dazu und Durchsetzungsvermögen. Das macht wahrscheinlich auch die Koalitionsverhandlungen gerade eben nicht viel einfacher und da brennt natürlich auch ein gewisser Streit drum, wer soll denn eigentlich im Finanzministerium zukünftig die Verantwortung haben. Und gerade von SPÖ-Mann Kai-Jan Greiner hat man da gehört, die ÖVP soll es jedenfalls nicht sein. Ist es wirklich so wichtig, welche Partei dieses Finanzministerium hat?
Also ich glaube, für die jetzt anstehende Einigung ist es tatsächlich nicht so wichtig, weil hier müssen schon in den Verhandlungen die groben Pflöcke eingeschlagen werden. Langfristig oder wenn eine Regierung dann anfängt, in den Alltagsbetrieb zu kommen, ist natürlich der Finanzminister oder die Finanzministerin eine Machtposition, die keiner freiwillig hergibt. Obwohl ich sagen muss, diesmal ist es nicht sehr angenehm, Finanzminister zu werden.
Also Sie wollen es dann auch nicht werden,
Herr Nein, ich weiß sicher nicht werden.
Ja. Am Schluss möchte ich noch kurz eingehen, weil Sie Professor Felbermayr erwähnt haben, der ist morgen wieder am Zug. Die WIFO und IHS-Prognose gemeinsam von den Wirtschaftsforschern wird zur Wirtschaft 2025 eröffnet, zeichnet sich zum Christkind ab, ob wir aus der Krise rauskommen?
Also ich kann und werde sicher nicht das prognostizieren, was der Herr Felbermayr morgen sagen wird oder der Herr Bonin. Aber so vom Gesamtklima her, also besser wird die Prognose sicher nicht.
Okay. Na, da stellen wir uns darauf ein, meine Damen und Herren, Sie sind jedenfalls morgen ab 10 Uhr vormittags live dabei. Vielen Dank, Professor Bader,
Dankeschön.
Für den Besuch.
Gerne, Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Vielen herzlichen Dank. Ja, und wir schauen in unserem letzten Beide Seiten Live dieses Jahres eben auch noch mal ganz konkret auf die Koalitionsgespräche.
Ja, wie knapp stehen wir da vor dem Scheitern? Anneliese Rohrer und Clemens Oestrich analysieren und wir sprechen das durch und auch über das sehr, sehr blaue FPÖ-Jahr 2024. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten Live. Mittlerweile haben bei uns Platz genommen Clemens Oestrich und Anneliese Rohrer. Herzlich willkommen.
Nachdem ja Jahresende ist, haben wir uns vorgenommen, einen kleinen Ausblick bzw. auch Rückblick zu geben und dazu eben renommierte Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten eingeladen.
Ja, zum Rückblick kommen wir noch, aber wir müssen natürlich aktuell beginnen, denn offenbar steht es wirklich spitz auf Knopf bei den Koalitionsverhandlungen. Wir wissen um die Probleme, die es seit Tagen oder vielleicht sogar schon Wochen gibt. Morgen oder schon heute könnte ziemlich entscheidend dafür sein, ob es überhaupt weitergeht und verhandelt wird oder ob die Gespräche ganz abgebrochen werden. Herr Oestrich, wie knapp ist es denn?
Ich glaube schon durchaus knapp und vor allem wundert mich, dass nach dem Wahlgang, der hinter uns liegt, der aufgeheizten Stimmung, würden wir uns ja alle wünschen, dass wir über Leuchtturmprojekte der nächsten Bundesregierung hier diskutieren könnten, und stattdessen sprechen wir eigentlich Tag für Tag, Woche für Woche über Sollbruchstellen und Dinge, wo man sich noch immer nicht einigen oder annähern konnte und eigentlich noch immer da beim Status quo von vor 3 Wochen verharrt.
Frau Rohrer, wird das noch was mit der Dreierkoalition aus Ihrer Sicht?
Wie war die Frage?
Wird das noch was mit der Dreierkoalition aus Ihrer Sicht?
Also, wenn Sie mich gestern gefragt hätten, hätte ich gesagt, vielleicht. Heute würde ich sagen, nein. Und zwar aus einem Grund, weil es ist heute eine Entscheidung getroffen worden, die kein Mensch versteht, nämlich dass die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ den Grünen im Bundesrat den Club verweigert, eine Entscheidung, die schon 10-mal getroffen wurde. Sie haben nur mehr 4 Mandate, bei 5 gäbe es Club. Man könnte ihnen den Clubstatus geben. ÖVP und FPÖ, nein. Was bitte macht das gegen Ende von Regierungsverhandlungen für einen Sinn?
Sie meinen, das ist vielleicht sogar eine Art Vorzeichen, dass sich die ÖVP an die FPÖ annähert?
Nein, zum Ersten ist es wahnsinnig kleinlich. Ja, das ist irgendwie ein Racheakt der ÖVP an den Grünen. Warum, weiß ich nicht. Es ist einfach bösartig. Aber diese Zusammenarbeit in der Endphase der Verhandlungen mit der SPÖ und NEOS macht ja eigentlich überhaupt keinen strategischen Sinn.
Und wie ist es?
Außer aber, man will vielleicht doch, könnte sein, vielleicht müssen wir doch mit dem Blauen gehen.
Und wie könnte es inhaltlich begründet werden, dass Sie Ihre Meinung von gestern auf heute doch ins eher Pessimistische gedreht haben? Ist das jetzt nur die Bundesratsentscheidung gewesen?
Das ist diese Entscheidung.
Oder sehen Sie auch andere Hürden, die wirklich jetzt schon seit Wochen diese Koalitionsverhandlungen dominieren und vielleicht auch
auf Dauer blockieren? Ja, natürlich, weil Sie nicht wissen, wie Sie das Budget angehen sollen. Das ist die allergrößte Hürde. Ich meine, da können Sie sich einigen, wie in der Steiermark über Kopftuchverbot und ich weiß nicht was. Aber das wird auch der Herr Bartelt Ihnen immer wieder sagen. Es gibt kein schlüssiges Konzept, wie man das Budget saniert.
Herr Oestrich, werden die Verhandlungen am Budget scheitern?
Ich glaube, das Budget und die Konsolidierung, vor allem auch wie man das Budget konsolidieren will, ist zumindest ein Knackpunkt dieser Regierungsverhandlungen. Und ich habe das eingangs ja schon angedeutet und meine Recherchen oder die meiner Redaktion zeigen auch, dass man sich da keineswegs irgendwie noch annähern konnte. Die ideologischen Gräbenkämpfe sind nach wie vor enorm. Also die SPÖ beharrt auch auf einer einnahmenseitigen Konsolidierung, das heißt neue Steuern einzuführen, beziehungsweise vorhandene zu erhöhen. Aber in einem Papier, das heute zugespielt wurde, wo genau drinnen steht, wo sich spießt, steht genau drinnen, was die ÖVP möchte. Und das ist eine Erbschaftssteuer, das ist eine Vermögenssteuer.
Was
das
die
ist
SPÖ möchte.
Die SPÖ, ja. Pardon. Und die ÖVP blockiert aktuell. Das ist eine Bankensolidarabgabe und das ist für Energiekonzerne eine höhere Besteuerung. Und da sagt die ÖVP einfach nein, hat sich einzementiert und festgelegt seit dem Sommer, seit dem Wahlkampf und sagt, mit der Volkspartei wird es keine neuen Steuern geben. Und das aufzulösen, glaube ich, wird sehr, sehr schwierig, weil auf der anderen Seite die SPÖ sagt, die ÖVP geht in Verhandlungen, wie wenn sie eine Alleinregierung da richten wollen würde.
Da war im Gespräch, die Grundsteuer zu erhöhen als möglicher Ausgleich. Ist das auch noch ein Streitthema?
Die Grundsteuer zu erhöhen, weiß ich nicht, ob das für die SPÖ eine so attraktive Option ist, weil es ja die breite Masse belasten würde, auch Mieten in der Folge teurer werden würden. Und die Grundsteuer fließt ja ins Budget der Bürgermeister, das heißt unmittelbar entlasten würde es das Bundesbudget nicht.
Ich verstehe das nicht. Alle Medien veröffentlichen täglich, wo wie viel drin ist. Und wenn man sich zum Einsparen. Und wenn man sich das anschaut, denkt man sich, ja, warum nicht? Klimabonus 1,5 Milliarden, das schmerzt niemanden so sehr wie vielleicht, ich weiß nicht, Vermögensteuer, kann sein. Ja. Aber sie haben einfach nicht den Mut zu sagen, okay, wir haben gesagt, keine neuen Steuern, daran halten wir uns, dafür erhöhen wir schrittweise und klein und Schritt diese Abgaben.
Also eine mathematische Aufgabe, die eigentlich zu lösen wäre, aber wo eben der Mut fehlt. Aber Frau Rohrer, wenn Sie nicht glauben, dass diese Dreierkoalition jetzt funktioniert, wäre dann gäbe es ja nicht mehr allzu viele Optionen. Glauben Sie dann, die ÖVP und FPÖ würden sich tatsächlich wieder annähern oder wird es vielleicht doch tatsächlich zu Neuwahlen kommen?
Ja, gestern hätte ich auch noch gesagt, wahrscheinlich ist, dass sie sich einigen, weil die SPÖ und die ÖVP ja eine knappe Mehrheit haben. Also an den Neos kann es nicht scheitern. Aber nach dem, was sich in der letzten Zeit abgespielt hat, eben mit den Abgaben und den Bösartigkeiten hin und her, glaube ich nicht, dass sich ÖVP und SPÖ auf einen grünen Zweig begeben.
Und was kommt dann?
Was kommt dann? Dann wird es, und das können wir heute nicht sagen, auch wenn Sie einen Ausblick bis ich weiß nicht wohin wollen, dann wird es sehr auf das Ergebnis der Gemeinderatswahlen in Niederösterreich ankommen.
Ende Jänner.
Aber schauen wir dann doch auf die Parteichefs von ÖVP und SPÖ. Über die beiden Parteien haben wir jetzt hauptsächlich gesprochen, weil Sie sagen ja richtig, die hätten ja eine sehr knappe, aber hätten ja eine Mehrheit. Wird es dann im nächsten Jahr noch einen Parteichef Andreas Babler und einen Parteichef Karl Nehammer bei der ÖVP dann geben?
Naja, ich glaube, dass die Optionen, die ÖVP hat, von Tag zu Tag eigentlich schlechter werden. Wäre man gleich nach der Nationalratswahl in Koalitionsgespräche mit Herbert Kickl gegangen, hätte es da vielleicht ideologischen Aufschrei aus einem Teil der Bevölkerung gegeben, aber man hätte zumindest das argumentieren können, warum diese Partei diese Entscheidung trifft. Jetzt ist Herbert Kickl und seine FPÖ in Umfragen weiter angestiegen auf 35-36% eher nach oben hin offen. Die ÖVP im St. Nimmerleins im Jammertal in Umfragen um bei 19-20% in heute auch hinter die SPÖ zuletzt zurückgefallen. Das heißt, ich glaube, Neuwahlen kann sich die ÖVP nicht wünschen. Und ob Herbert Kickl jetzt überhaupt noch gerne mit Karl Nehammer nach allem, was gesagt wurde, ich erinnere da auch an die letzte Plenarsitzung letzte Woche von Herrn Stocker, dass man Herbert Kickl im Hohen Haus gar nicht haben möchte, ob man da irgendwie noch dann so leicht irgendwie zurückkommen kann an dem Punkt, weiß ich nicht. Und auch, Sie haben es angesprochen, Andreas Babler, muss die SPÖ nach über 7 Jahren zurück in eine Bundesregierung führen. Er hat das historisch schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten prolongiert. Und wenn er sie jetzt nicht zumindest in die Regierung zurückführen kann, ist er ganz, ganz sicher Geschichte.
Es führt natürlich auch zur Frage, weil Sie es angesprochen haben, wie die Verhandlungen laufen, ob das aus dem jetzigen Wissensstand tatsächlich ein Fehler war von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Herbert Kickl nicht den Regierungsbildungsauftrag zu erteilen.
Ja.
Also nachher ist man immer gescheiter, aber was wäre denn passiert, hätte er es getan?
Nein, er hätte, ich meine, das ist auch schon oft publiziert, wenn Van der Bellen Kickl den Auftrag gegeben hätte, eine Mehrheit zu suchen und Kickl wäre zurückgekommen und gesagt, ich habe sie nicht, ja, wäre das alles schon anders, hätte es anders ausgeschaut. Ja. Und so aber scheint auch Van der Bellen eingebunden in dieses alles nur nicht Kickl. Und das ist keine Politik, das ist kein Ziel. Und noch dazu, wenn jetzt, sagen wir, die niederösterreichische ÖVP zwingt, den Nehammer zu gehen und wer andere tut mit dem Kickl, na, was glauben Sie, was die ÖVP da hergeben muss? Was glauben Sie, in welcher Position die ist? Die FPÖ kann die ÖVP ausziehen.
Weil es nach einer Neuwahl noch schwächer wäre? Oder
nein, auch vorher, wenn sie hergeht und sagt, na, wir verhandeln doch mit der
ähnliches, was man jetzt ja auch im Wahlprogramm in der Steiermark sieht, natürlich ein Programm mit einer sehr blauen Handschrift, nicht? Ja. Wenn man einfach in einer Machtposition ist. Wir haben ja versprochen, wir schauen auch zurück und das Jahr 2024 war ein, wir haben es zu oft gehört wahrscheinlich, super Wahljahr und eben ein Wahljahr, in dem eigentlich die FPÖ die ganz große Gewinnerin war. Herr Oestrich, ist die FPÖ so stark oder sind die anderen so schwach?
Ich glaube beides. Ich glaube, Herbert Kickl hat in den letzten Jahren seit dem Ibiza-Skandal die FPÖ sehr gut konsolidiert und wieder als Protestpartei in Österreich verankert. Und er hat aber auch was geschafft neben dem Protest. Er hat ganze Bevölkerungsschichten zu freiheitlichen Wählern gemacht, die eigentlich lange Zeit nicht FPÖ gewählt haben. Wir sehen das jetzt bei Wahlergebnissen und auch aktuellen Umfragen. Die FPÖ räumt die ÖVP und die SPÖ bei den Erwerbstätigen um Längen ab. Also alle, die arbeiten gehen, hohe Steuerlast zu tragen haben, wählen freiheitlich. Die ÖVP und Karl Nehammer werden von den Pensionisten noch über Wasser und über der 20% Marke gehalten. Das heißt, die FPÖ ist unter Herbert Kickl zuletzt in der Mitte der Bevölkerung eigentlich angekommen und siehe das Wahlergebnis in der Steiermark mit 35% eigentlich eine Volkspartei geworden.
Aber ich würde die Frage anders beantworten. Ich würde sagen, es ist absolut zu 90% die Schwäche der anderen.
Weil, und zwar alle anderen oder konkret einfach SPÖ und ÖVP?
Nein, vor allem der ÖVP, vor allem ja konkret ÖVP und SPÖ. Weil man sieht ja am Ergebnis in der Steiermark, was sie im Endeffekt vorlegen. Da ist ja nichts Wirtschaftliches drin, da ist nichts für die Erwerbstätigen drin. Da ist Genderverbot drin und Kopftuchverbot und ich weiß nicht, so lauter solche Sachen. Ja? Aber nichts Handgreifliches, wo man sagt, und das Spitäler, wir verbessern die Lebensqualität dieser Gruppen. Daher bin ich wirklich der Auffassung, dass sie keine Ideen haben, aber zugedeckt wird dieses Defizit von der wirklich sagenhaften historischen Schwäche und Unfähigkeit der zwei ehemals großen Parteien.
Aber wenn es da nichts Konkretes gibt, was die wirtschaftlichen Situationen betrifft, oder das Wirtschaftsprogramm, sondern nur ein Identitätspolitikprogramm ist in der Steiermark, warum ist dann so, wie der Herr Oestrich gesagt hat, die FPÖ so stark bei denen, worum es geht, nämlich bei den Erwerbstätigen?
Ja, weil die anderen so schwach sind. Weil die Erwerbstätigen unter der Inflation leiden, die die Regierung nicht in den Griff gekriegt hat oder die sich die ÖVP nicht ausreichend drum gekümmert hat, nicht die Lebenshaltungskosten, nicht die Lebensmittelkosten. Aber niemand hat Lösungen für diese Sache von der FPÖ je verlangt.
Schauen wir uns ganz kurz eine österreichische Landkarte auch an, um ein bisschen zu schauen, wie sieht es denn politisch in den Landesregierungen aus? Wo ist denn überall die ÖVP? Wir sind jetzt eingeblendet. Wir haben, Achtung, bei Proporzregierungen tatsächlich nur die Parteien genommen, die auch ein Arbeitsübereinkommen haben. Und da sehen wir, die Karte ist schon sehr, sehr blau, so blau, mittlerweile eben auch die Steiermark, ein blau-schwarzes, nicht mal schwarz-blau, sondern ein blau-schwarzes Regierungsprogramm. Herr Oestrich, in der Steiermark ist ja jetzt tatsächlich auch Mario Kunasek, der erste steirische blaue Landeshauptmann. Was trifft Frau Rohrer, der steirische? Ja. Zweiter Landeshauptmann nach Jörg Haider, aber der erste steirische. Was trifft Frau Rohrer gerade gesagt hat, die FPÖ hat nicht wirklich Lösungen. Wird sich das in einer Regierungsfunktion als Landeshauptmann dann in den nächsten 5 Jahren zeigen? Wird das der FPÖ auf den Kopf fallen oder wird sie sich trotzdem weiter stark bleiben?
Schauen Sie, das finde ich ist das Schöne an einer Demokratie. Die Menschen haben, und sei es aus Protest, jetzt freiheitlich gewählt, haben einen freiheitlichen Landeshauptmann bekommen. Der hat heute ein Regierungsprogramm vorgelegt. Das mag manchen wie der Frau Dr. Rohrer zu wenig ambitioniert und zu wenig wirtschaftslastig ausgefallen sein. Aber Herr Kunasek und seine Landesregierung haben jetzt 5 Jahre Zeit, die Steiermark nach vorne zu bringen, zu reformieren, seine Ziele umzusetzen. Und danach hat die Wählerin der Wähler wieder die Chance, quasi die Kräfteverhältnisse neu zu ordnen, zu beurteilen, was ist gut gegangen, was ist schief gegangen. Und wenn es schlecht war, glaube ich, dann wird der Herr Kunasek oder die Freiheitliche Partei in der Steiermark auch wieder abgewählt werden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes System.
Würden Sie das auch so sehen, Frau Rohrer, dass wenn die Freiheitlichen in Regierungsverantwortung liefern müssen, dass sie dann den Regierungsmalus, den jetzt vor allem ÖVP und SPÖ abkriegen, auch kassieren?
Wenn sie liefern. Aber das viel größere Problem sehe ich darin, dass sie vielleicht liefern auf eine Art und Weise wie der Jörg Haider in Kärnten und sich das Resultat dann erst viel später zeigt für das Land Steiermark.
Welche Beispiele meinen Sie da von Jörg Haider?
Naja, diese unglaubliche Expansion an wirtschaftlichen Dingen, Geldverteilungsdingen, Tourismus, alles was Brot und Spiele, was wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Aber natürlich, ich meine, da waren auch das war auch die FPÖ und jetzt ist Kärnten blau. Also es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Wähler verhalten. Aber Kunacek könnte es machen wie Haider
bestätigt werden oder ein Landeshauptmann-Bonus dann vielleicht.
Ja, ein Landeshauptmann-Bonus und liefern unter Anführungszeichen auf diese Art und Weise.
Landeshauptleute kriegen ja öfter mal einen Bonus im Gegensatz zu Bundesregierungen, die den Malus kriegen. Wir haben allerdings im nächsten Jahr auch zwei Landtagswahlen und die erste ist gleich am 19. Jänner dann im Burgenland und auch da hat die FPÖ ja einen sehr starken Kandidaten, Norbert Hofer, ehemaliger Minister, ehemaliger Bundespräsidentschaftskandidat, ehemaliger dritter Nationalratspräsident, Herr Oestrich. Wie viel Sorgen muss sich denn der jetzt amtierende Landeshauptmann, mit absoluter Mehrheit nämlich amtierende SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil machen?
Ich glaube, erstens einmal sind Sorgen oder ist nie ein guter Ratgeber. Zweitens, glaube ich, ist die Situation im Burgenland tatsächlich anders. Wir haben letzte Woche auch eine aktuelle Studie und Umfrage der Kollegen der Burgenländischen Volkszeitung gesehen. Und im Burgenland sagen ja 62% der Menschen, das Bundesland entwickelt sich in die richtige Richtung. Das heißt, da ist die Proteststimmung sicherlich nicht so groß, wie sie in der Steiermark war, wie sie auf Bundesebene ist. Die SPÖ liefert im Burgenland traditionell auf einem sehr hohen Niveau ab und der dortige Vorsitzende Hans-Peter Doskozil ist auch sehr glaubhaft, zum einen gegen die eigene Bundespartei positioniert und zum anderen auch gegen die Bundesregierung und hat ja auch den Ruf, sehr vieles anders zu sehen und anders zu machen und hat, glaube ich, schon sein Programm, für das er durchaus auch kritisiert wurde, aber er hat durchaus gestaltend Politik gemacht in den letzten Jahren, hat einen Mindestlohn eingeführt, pflegende Angehörige beim Land Burgenland angestellt, Spitäler neu gebaut, während in der Steiermark Pläne kursiert sind, Spitäler zu schließen. Und da haben wir genau gesehen, in diesen Gemeinden, die betroffen gewesen wären von den Spitalschließungen, hat die FPÖ Ergebnisse jenseits der absoluten Mehrheit abgeliefert. Das heißt, ich glaube, er geht da viel, viel besser vorbereitet in die Landtagswahl. Und natürlich wird die Freiheitliche Partei mit Norbert Hofer auch dort zulegen, aber sie kommen auch nur von 9%.
Frau Rohrer, die Umfrage, die der Herr Oestrich gerade zitiert hat, das war eine Sonntagsfrage, in der man aber auch gesehen hat, sollten es die Grünen nie, also rausfliegen eigentlich aus dem Landtag im Burgenland, dann würde sich möglicherweise, auch da wieder, wenn die SPÖ die absolute Mehrheit dann verliert, die liegt bei 47% in dieser Sonntagsfrage, spielen wir aber trotzdem ein bisschen weiter. Es gäbe jedenfalls die theoretische Möglichkeit, dass ÖVP und FPÖ mit einem dann Landeshauptmann Norbert Hofer um die SPÖ herum eine Regierung bilden. Halten Sie das für realistisch oder wahrscheinlich?
Nein.
Das wird nicht passieren, sagen Sie. Also Hans-Peter Doskozil wird jedenfalls Landeshauptmann bleiben.
Offenbar. Die Frage ist, ob wenn die Grünen rausfliegen, glaube ich, hilft das auch ihm mit der absoluten Mehrheit. Also das sind alles wahltechnische Geschichten.
Müssen ja beide Mandate der Grünen dann zu Blau-Schwarz fallen, was im Burgenland jetzt auch nicht die wahrscheinlichste Option ist, muss man ehrlich sagen.
Also kann er auch mit geringerem Prozent die absolute Mehrheit halten. Und ich glaube auch, ich meine, so gut Hofer behandelt wird von den Medien. Ich glaube auch, er wird überschätzt, auch im Burgenland. Aber da kann ich mich irren.
Hofer wird überschätzt. Und wird überschätzt.
Überschätzt.
Der wird überschätzt.
Hofer hat im Burgenland auch
gar nicht
Persönlichkeitswerte, die man vermuten würde. Also die Burgenländer sind relativ zufrieden mit ihrer Landesregierung.
Wenn wir die Wahlergebnisse der SPÖ noch anschauen in diesem Jahr, die alle fürchterlich waren, von einem historischen Tief zum nächsten geeilt und im Burgenland vielleicht ein Ergebnis gehalten werden kann, ein respektables Ergebnis, würde das in Wirklichkeit Babler schwächen, wenn man weiß, dass Doskozil der Gegenpol innerhalb der SPÖ ist, wenn ausgerechnet er das beste SPÖ-Ergebnis einfährt, oder würde das die SPÖ dann ein bisschen stärken, auch wieder im Bund?
Nein, stärken würde
sie. Gewinnt ja doch irgendwo.
Nein, stärken würde sie die SPÖ sicher nicht, aber es würde auch Babler nicht schwächen, weil Doskozil so sehr er will, aber er ist nicht mehr wirklich imstande, ein Konkurrent zu sein.
Wie würden Sie es einschätzen, Herr Oestrich?
Ich glaube, wie die Frau Dr. Rohrer sagte, er hat sehr, sehr deutlich klar gemacht, dass sein Weg, sein politischer Weg im Burgenland zu Ende gehen wird. Und ich glaube, er hat jetzt glaubhaft auch gemacht, dass er eingesehen hat auf Bundesebene, dass man in der SPÖ nicht auf ihn wartet. Und daher, glaube ich, hat einige Pläne wahrscheinlich noch, sonst würde er sich nicht nochmal zur Wahl stellen im Burgenland. Und ich glaube, dass das relativ deutlich und klar erkennbar ist.
Ich meine, es war ja schon kritisch, wie er angetreten ist, konnte man sich schon nicht ausrechnen, wie er das schaffen will, gesundheitlich. Und jetzt ist es, glaube ich, noch ein... Die Zeit ist einfach vorbei. Ich meine, so tragisch das für ihn selber ist. Ja. Aber das Fenster ist zu.
Das Fenster zur Bundespolitik jedenfalls. Schauen wir noch auf die zweite Landtagswahl, die dann stattfinden wird im Herbst 2025. Wien. Und da, wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass die FPÖ gerade wirklich auf einem Höhenflug ist, in Wien ist damals die FPÖ natürlich unter ganz anderen Vorzeichen direkt nach Ibiza mit Heinz-Christian Strache als Gegenkandidat auf 7% abgestürzt. Frau Rohrer, was erwarten Sie denn dieses Mal von dieser Wien-Wahl?
Ein Zugewinn der FPÖ.
Ein Zugewinn ist eine nicht sehr mutige Prognose, sage ich jetzt mal.
Die Antwort stimmt immer momentan.
Aber glauben Sie, dass die FPÖ dort auch wirklich so deutlich zugewinnen wird, dass sie auch ernsthaft möglicherweise in einer zukünftigen Landesregierung sein könnte?
Nein, das glaube ich nicht, außer Sie tauschen den Herrn Nepp aus.
Gegen wen zum Beispiel?
Das weiß ich nicht. Habe ich keine Fantasie.
Also ich gehe ein bisschen mehr all in, wie die Frau Dr. Rohrer, und sage, die FPÖ wird sich in Wien zumindest verdreifachen. Also ich glaube schon, dass die FPÖ...
Ja, 21%, wenn ich richtig gerechnet habe, in etwa.
Also ich glaube, dass sie deutlich über 20% zu liegen kommen wird. Ich glaube, dass Dominik Knepp genauso wie Mario Kunasek vielleicht auch ein ganz spannendes Angebot für die FPÖ ist, weil er deutlich weniger zugespitzt und deutlich weniger rabaukenhaft auftritt. Er ist in Wahrheit ein bürgerlicher der mal zur FPÖ abgebogen ist. Aber wir kennen die Positionierung der Wiener SPÖ. Da wird es in absehbarer Zeit niemals eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei in Wien geben. Die Zeichen stehen jetzt auch nicht darauf, dass die regierende SPÖ in Wien abgewählt wird. Das heißt, ich denke, wenn sich die Koalition mit den Neos nicht mehr ausgehen sollte, wird man da zur guten alten großen Koalition zurückfinden. Die Grünen sehe ich eher auch nicht bei der Position, bei der Person Michael Ludwig als
Ludwig
Partner.
Michael Ludwig wird jedenfalls stark
bleiben. Oder wenn
es
sich für die ÖVP nicht ausgeht, macht man halt auch in Wiener Dreierkoalition mit den Neos.
Kommen wir noch einmal zurück, ganz kurz zum Ende der Sendung, auf den Bund. Sie beide haben einen Wunsch ans Christkind. Es ist, glaube ich, in 5 Tagen Weihnachten. Was muss eine kommende Regierung in Österreich 2025 unbedingt leisten?
Stabilität sichern. Ich habe keine Ahnung, wie sie das schafft.
Also die Dreierkoalition, von der wir jetzt immer noch ausgehen, weil bis jetzt haben wir noch nichts Gegenteiliges gehört, Herr Oestrich.
Ich würde mir wünschen, dass Erwirtschaften in diesem Land wieder höher priorisiert wird als Verteilen und dass wir die Bildungsthematik endlich einmal angehen und in den Griff bekommen, weil ich das für ein wirkliches Zukunftsthema für unser Land halte.
Wir hätten ja schon ein paar Leuchttürme aufgestellt. Jetzt muss es nur umgesetzt werden.
Herr Oestrich, Frau Rohrer, vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke vielmals. Und meine Damen und Herren, wir sind in der letzten Sendung des heurigen Jahres insgesamt. Jetzt gibt es hier noch einen Windumstritt mit Werner Secker. Andreas Rudersch, Barbara Haas und Christoph Haselmeier sind da dabei.
Ja, und uns bleibt frohe Weihnachten zu wünschen. Beide Seiten gibt es dann wieder im neuen Jahr.
Alles Gute.